Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Mein großer Wunsch ist, dass wir alle die Chancen der Energiewende erkennen und nutzen und nicht ständig nur die Risiken betonen. Wir können die Gewinner der Energiewende sein, aber dafür müssen wir uns alle miteinander mehr anstrengen als bisher. Das sagt einer meiner heutigen Gäste in einem Interview mit dem Bundesverband Windenergie. Und anstrengend tut er sich. Schleswig-Holstein ist nicht nur die Wiege der Windenergie, sondern zahlreiche Unternehmen wie die erneuerbare Unternehmensgruppe AGNET sind auch Pioniere der Sektorenkopplung. Der eine hat seinen Diplom-Ingenieur in Elektrotechnik und Energietechnik an der Uni Paderborn gemacht und war Vorsitzender der Geschäftsführung bei E.ON Anlagenservice. Danach war er bis Ende 2017 Vorsitzender der Geschäftsführung bei der TÜV Rheinland Industrie Service Deutschland und im Anschluss als freiberuflicher Unternehmensberater tätig. Seit 2019 ist er Geschäftsführer der AG Netz GmbH und Co. KG und war auch schon im Podcast. Und ich halte die Spannung noch einen Augenblick aufrecht, wer es ist. Nämlich der andere, den möchte ich auch noch kurz vorstellen, hat Energie- und Umweltmanagement an meiner Hochschule, in Anführungszeichen, nämlich in Flensburg, an der Hochschule und auch an der Universität studiert und ist bereits seit knapp 10 Jahren Leiter Energiewirtschaft und Technik bei der AG Netz. Und das Interessante bei der AG Netz ist, dass sie insgesamt rund 420 Gesellschaften bündeln, wahrscheinlich ist die Zahl mittlerweile auch schon größer, und damit die größte Energiegemeinschaft Deutschlands ist. Seit ihrer Gründung vor rund 16 Jahren verfolgt die AG Netz das Ziel, eine verlässliche Versorgung aus 100% erneuerbare Energien zu schaffen. Und darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen und auch darüber, wie Batteriespeicher einen wichtigen Teil zu diesem Ziel der verlässlichen Energieversorgung mit 100% Erneuerbaren beitragen können und wahrscheinlich auch in Zukunft beitragen müssen. Und zwar mit Stefan Frenze und Hauke Großer. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr beide bei mir seid.
Freue mich auch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja. Wir haben die besondere Konstellation, ich habe es gerade schon angesprochen, wir sind heute zu dritt. Insofern, ich spreche euch manchmal an, damit ihr wisst, wer antworten kann, aber ihr könnt natürlich auch jeweils das ergänzen. Und ich würde bei dir, Hauke, tatsächlich anfangen. Du hast ja, wie ich es eben gesagt habe, EUM, also Energie- und Umweltmanagement, studiert und das vor allem zu einer Zeit, wo das noch nicht unbedingt Mainstream war. Also das, ich weiß gar nicht, angefangen hast du Ende der 2007, 2008 oder sowas, die Ecke?
Jetzt rede ich 2007, davon. Genau.
2007. Was hat dich damals angetrieben, in die Richtung zu gehen und was treibt dich heute auch noch ganz persönlich an?
Ja, damals war es die Entscheidung, du hast es gerade gesagt, es gab tatsächlich nicht so viele Studiengänge in dem Bereich. Für mich als Schleswig-Holsteiner war es deswegen zum einen willkommen, das vor der Haustür zu haben, also nicht in meiner Heimatstadt, aber zumindest in der Nähe, in Flensburg. Also, dass ich im Land bleiben konnte und gleichzeitig so einen spannenden Studiengang belegen konnte, der sich mit den Herausforderungen der Zukunft beschäftigt und dabei sehr interdisziplinär aufgestellt ist. Das heißt, zum einen die Technik hinter dem Ganzen beleuchtet, aber zum anderen auch den Fokus mit auf die wirtschaftlichen Herausforderungen, die politischen Herausforderungen setzt und ja, da auch von dem Personal, was in dem Studiengang gearbeitet hat, ja herausragende Dozenten und Professoren mit angeboten hat. Und das war für mich so die Mischung, die es am Ende gemacht hat.
Sehr schön. Und Stefan, wie ist bei dir? Du hast ja tatsächlich bei E.ON und beim TÜV bei zwei Unternehmen gearbeitet, die jetzt nicht unbedingt die Speerspitze der deutschen Energiewende sind, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und jetzt bist du ja zur AG Netz gegangen, schon vor 6 Jahren, das haben wir eben reflektiert. Was treibt dich ganz persönlich an?
Ja, erstmal, als ich 87, 88 begann, habe ich bei Feber begonnen und ich kann mich noch erinnern, dass 1995 der Feber-Chef sagte, dass der Ausbau der Erneuerbaren in dem Norden Deutschlands eine temporäre Erscheinung sei. Wir sollten uns da keine Gedanken machen. Ich weiß es wie gestern. Ja, ich war erst bei Feber, habe mich um Rauchgasentschwefelungsanlagen gekümmert. Also eine ganz andere Geschichte, aber irgendwie Thema Umweltschutz, auch durch meine Eltern geprägt, war immer für mich ein wichtiges Thema. Und war dann lange Jahre im Anlagenbau, Kraftwerke repariert, die bei drei nicht auf dem Baum waren, haben wir repariert. Consulting gemacht. Ich war in vielen unterschiedlichen Städten auch, in München, in Hannover, Hamburg, Berlin, Hannover, Berlin und habe auch immer mit den Städten zusammen auch Technik und mit der Thematik Technik, Techniker kennengelernt, also immer viele Menschen. Und dann war ich beim TÜV Rheinland, auch Thema Umweltschutz, aber auch wiederkehrende Prüfungen. Und an sich fehlte mir ganz zum Schluss nur noch eine Technologie in Bezug auf die Energie. Also vorher hatte ich Nuklear, Wasser, Kohle, Braunkohle, Gas und Erneuerbare. Und als ich von einem Headhunter angesprochen wurde, der sehr genau meine Vita kannte, sagte Herr Frense, das fehlt Ihnen noch. Und dann sagte ich, ja, in der Tat. Und da habe ich meinen Berater Dasein habe ich dann aufgegeben und bin zur AG Netz gegangen und hier immer noch sehr glücklich, weil es eben eine ganz besondere Thematik ist. Die Menschen hier und vor allem im AG-Verbund, die sind intrinsisch motiviert, die erneuerbaren Thematik weiterzutreiben. Kommen wir später noch zu. Deswegen bin ich total happy. Auch die letzte, oder nicht die letzte, sondern in der Abfolge, die Erneuerbaren letztendlich dann noch in meiner Vita zu haben.
Ja, sehr schön. Also tatsächlich hast du den Begriff Atomenergie kurz erwähnt. Stefan, soll überhaupt nicht Thema unseres Podcasts sein, aber wir erleben gerade, dass sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern in Europa, aber auch weltweit das Thema Atomenergie gerade wiederkommt. Ich habe ja auch viele, ich habe es im Vorgespräch gesehen, viele Studenten aus dem Ausland, vor allem aus dem asiatischen Bereich, wo das gerade anders definiert wird. Was ist deine Haltung oder deine Ansicht da im Augenblick?
Alle Diskussionen finde ich insofern schädlich, als dass die Politiker wissen, und das haben wir auch an vielen Stellen platziert, dass die Kernbrennstäbe der deutschen Kernkraftwerke aus der Ukraine und Russland kommen. Und die drei Kernkraftwerke, über die man spricht, die früher abgeschaltet worden oder ja, abgeschaltet worden sind, hätten im Grunde auch nur mit einem schlechteren Wirkungsgrad einen Restbetrieb gehabt. Von daher ist diese Diskussion total schädlich. Vom Grundsatz her, wenn ich mir weltweit, das jetzt aus der Sicht aus der TÜV, die Kernkraftwerke ansehe, haben wir in Deutschland schon mit Abstand die sichersten Kernkraftwerke gehabt. Ich hatte damals 2100 Mitarbeiter beim TÜV Rheinland und ich weiß nicht, 20% waren sicherlich im Bereich der Kernkraft tätig. Das heißt also, das war schon ein starker Fokus, motiviert durch die jeweilige Bundesregierung, aber auch durch den TÜV und durch die Sicherheitsbehörden. Also da hatten wir halt sichere Kraftwerke, aber ich finde die Diskussion insofern schädlich, als dass es vergossene Milch ist. Das ist an sich, nicht an sich, das ist gelaufen für uns.
Gut.
Und vielleicht noch einen ergänzenden Satz. Ich hatte vor 4, 6 Wochen mit meinem alten Professor telefoniert und habe ihn mal gefragt, wie lange würde es dauern, bis wir wieder Anschluss bekämen und auch dann wieder Technologieführer wären, sagte er 15 bis 20 Jahre. Und da müssten die Hochschulen, müssten da schon richtig gut mitziehen und müssten dafür auch die entsprechenden Studenten akquirieren.
Ja, und da haben wir gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, wie herausfordernd es gerade ist, für erneuerbare Energien die passenden Studierenden zu finden. Und ich glaube, für das Thema Kernenergie, Atomenergie ist es womöglich noch herausfordernd, das in den jetzigen Zeiten hinzubekommen. Sehr schön. Hauke, wie bist du eigentlich zur AG Netz gekommen? Das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Du hast es ja eben erklärt, wie du dein Studium praktisch da im Norden hinbekommen hast. Was war für dich der entscheidende Schritt? Ich glaube, du hast auch noch eine Station davor, wenn ich es richtig erinnere, oder?
Genau, ich habe schon meine Bachelorarbeit habe ich im Bereich der Windparkprojektierung geschrieben bei einem Projektierer in Nordfriesland und hatte mich da in ein, ja, zu dem Zeitpunkt neues Thema eingearbeitet. Da ging es um Systemdienstleistungen aus erneuerbaren Anlagen. Da gab es eine Verordnung, die damals erlassen wurde, dass Windenergieanlagen zumindest Mindeststandards erfüllen, um die Netze mitzustützen. Und weil ich mich da so reingearbeitet habe, war es mir dann auch möglich, nach dem Master dort einzusteigen. Das heißt, ich habe dann von, lass mich kurz überlegen, von 2010 war die Bachelorarbeit bis 2015 in der Windparkprojektierung gearbeitet, habe einige Projekte, auch ja, eigentlich fast alle Bereiche so, die Projektierung angehen, das heißt von Flächenakquise bis nachher Bau in Betriebnahme mit begleitet und einige Projekte in Schleswig-Holstein damit umgesetzt und habe dabei nebenbei die AG Netz kennengelernt. Du hattest es eben gerade schon gesagt, vom Alter her war die AG Netz also gerade gegründet worden, habe das als ja, zunächst erstmal Netzwerkgruppe wahrgenommen und dann stellte sich dann immer weiter heraus, in welche Richtung das sich entwickelt. Es wurde ein Projekt zum virtuellen Kraftwerk aufgesetzt. Das heißt auch ein bisschen visionärer oder ein bisschen vordenkender wurde da gearbeitet und das hat mich gereizt, da nochmal einzusteigen und nochmal andere Bereiche mit abzudecken, die ja im Studium, ich hatte es eben gerade schon gesagt, auch eine Rolle gespielt haben. Das heißt, so dieser interdisziplinäre Ansatz, der für mich zu dem Zeitpunkt in der Windparkprojektierung so ein bisschen gefehlt hat. Und das war mein Anreiz, dann nochmal zu wechseln. Und ja, das ist heute immer noch so sehr spannend, sehr viele verschiedene Themen, sehr spannende Personen, die man trifft. Und das war damals meine Motivation.
Sehr schön. Danke, Hauke. Ich finde ja die AG Netz spannend. Und zwar insofern, also ich bin ja auch viel im Stadtwerke-Kontext unterwegs. Immer mal wieder, entweder als Berater oder irgendwie als Professor, dass ich da hinkomme, Exkursionen mache und mit denen Projekte mache und sonst was. Und ich nehme bei den Stadtwerken wahr, dass das Thema Kooperation manchmal auch gelingt und manchmal nicht so gut gelingt, um das vorsichtig zu formulieren. Was macht ihr bei der AG Netz anders, beziehungsweise was ist dieser Kern der AG Netz, dass bei euch ja über 400 Unternehmer zusammenkommen und die ja gefühlt, also in der Außenwahrnehmung, wie ich es wahrnehme, alle in die gleiche Richtung ziehen. Was ist da bei euch besonders?
Die mittlerweile 470 Gesellschafter oder Bürger Windparks und Solarparks und Biogasbetreiber sind ja Mittelständler. Und die Mittelständler haben im Grunde das Thema, dass sie bei den politischen Anforderungen gleichgesetzt werden mit Konzernen. Nehmen wir das Thema Stromsteuer, Redispatch etc. Und da hat im Grunde jeder Einzelne hat im Grunde mit dieser Thematik zu kämpfen. Und wir als AGE und auch in der Zuständigkeit von Hauke, was die energiewirtschaftlichen Themen angeht, haben wir uns vorgenommen, diese Themen zu bündeln. Dass wir einfach sagen, das Thema Stromsteuer hat nicht nur einer, sondern das haben alle 470 und das Thema gehen wir an. Oder wenn es um Redispatch-Themen geht. Aber jetzt auch aktuell bei den Batteriespeichern, dass wir im Grunde die nächste Meile gehen, wie wir sagen. Das heißt also nicht nur die Grünstromproduktion, Produce und Forget praktizieren, sondern dass wir eben auch diese Veredelung und letztendlich Nutzung vorantreiben. Und das betrifft eben alle. Und deswegen sind alle motiviert, an der AGE im Grunde ganz eng zu sein. Und wir sind natürlich getragen von dieser Breite. Mittlerweile sind es, Hauke, 18.200 Kommanditisten, die letztendlich dann auch davon leben. Und deswegen also dieser Bündeleffekt, letztendlich an einer Stelle werden die Themen bearbeitet und weitergeleitet oder die politische Interessenvertretung von einer Stelle. Und das macht eben die AGE aus.
Stefan, du hast jetzt gerade den Batteriespeicher erwähnt. Wie ist da der aktuelle Stand? Wir hatten ja, ich glaube, bei eurer 15-Jahr-Feier haben wir ja darüber gesprochen. Ist Geld zusammengesammelt? Ist es noch einer? Sind schon drei? Holt uns mal ab, wo ihr gerade da steht.
Ja, die Idee ist 3 Jahre alt. Wir haben die Gesellschafter damals schon abgefragt in Bezug auf Flächen. So haben wir begonnen. Gibt es eben besondere Flächen, die wir nutzen könnten, direkt an Umspannwerken etc. Haben dann über 40 Rückmeldungen gekriegt, haben dann über die Flächen uns der Thematik genähert. Und sind jetzt dabei, den ersten Batteriespeicher zu einem Netzanschlussvertrag zu führen. Der wird in Mahne entstehen. 56 MW oder sind das 112 MWh?
56 MW.
56, 56, danke. Das ist eben dann der erste Speicher. Der zweite ist in schon weiter, also der, wie gesagt, kurz vor Netzanschluss. Also, dass wir die Netzanschlussgenehmigung oder den Netzanschlussvertrag bekommen, dass wir dann auch weitergehen können. Wir laden jetzt in den nächsten Tagen auch wieder die Firmen ein, dass sie uns ein finales Angebot machen. Der zweite Batteriespeicher wird in Kropp entstehen. Der ist auch schon geplant. Und ein dritter ist in der Findung. Zu dem ersten Speicher noch zu deiner Frage, haben wir das Eigenkapital oder das Basiskapital zusammen? Wir haben 69 Gesellschafter, die sich dafür interessiert haben und wollen den betreiben. In 3 Wochen haben wir die erste Gesellschafterversammlung dazu. Also das haben wir im Grunde hier ein Prospektleit, nennen wir das, aufgesetzt. Das heißt, wir haben eine Unterlage erstellt, die ich muss irgendwie raus. Sorry.
Alles gut.
Eine die ähnlich ist, damit die Gesellschafter genau wussten, wo sie sich anlassen, finanziell, auch die Wirtschaftlichkeit, den Business. Und deswegen sind wir dann erste und bei dem zweiten nicht ganz so und beim dritten nicht ganz so. Also von daher beide hintereinander, aber wir sind zuversichtlich, dass wir die auch in der guten Zusammenarbeit mit Esser Netz entsprechend in den nächsten 2, 3 Jahren hingestellt bekommen.
Okay, das wäre auch tatsächlich meine erste Zwischenfrage. Wie hat das mit dem Netzanschlussbegehren funktioniert? Weil da hört man ja auch immer, ach, das ist ja mal so eng und dann muss ja formal immer, wenn da schon Windpark steht, gesagt werden, okay, zeitgleich kann ja der Windpark einspeisen und die Batterie ja auch noch. Deswegen muss man es ja dann immer einzeln betrachten. Wie ist da die Praxis gerade? Ist es jetzt in Anführungszeichen ein bisschen hemdsärmeliger? Man wird gesagt, okay, der Netzanschluss wird doppelt genutzt, überbaut oder ist es dem noch nicht so?
Ja, das Thema Überbauung ist natürlich ein Thema. Das wird auch sehr, in meinen Augen, sehr behutsam angefasst, wenngleich von allen Seiten erkannt ist, dass man da deutlich mehr machen kann. Das ist das eine Thema. Aber was uns im Grunde umtreibt, ist diese Flut von Anträgen, die die SA Netz im Grunde zu bewältigen hat. Der Bandelow, mit dem wir da auch einen guten Kontakt haben, der hat uns das mal geschildert, diese Phantomreservierung. Also wir haben im Grunde das Problem, dass viele Flächen einfach nur von großen Konzernen reserviert werden, ohne überhaupt eine begründete Absicht dahinter zu haben. Erstmal eine Reservierung. Das heißt natürlich für die SA Netz, von der Bearbeitung her, haben die das genauso zu bearbeiten wie einen ernstzunehmenden Antrag wie von der AG Netz. Es lässt sich eben aber im Vorhinein nicht differenzieren. Und das ist im Grunde das Problem, dass im Grunde die SA Netz da absäuft mit den vielen Anträgen. Aber wir sind trotzdem zuversichtlich, weil wir schon mit der Kommune, also mit der Gemeinde gesprochen haben. Wir haben im Grunde das planerisch sehr oder die Planung sehr transparent gemacht. Also da weiß man, dass wir das durchziehen wollen und werden, weil das in unsere Gesamtwertschöpfungskette passt.
Ja, und auf kommunaler Ebene total entspannt, oder? Also ich nehme ja wahr, dass bei Windparks immer Potenzial ist, bei Freiflächen-Solaranlagen ja auch mittlerweile Blendung und was weiß ich, was alles für Argumente kommen. Ein Thema ist bei Batteriespeichern, ist das noch safe? Oder gibt es da auch ein Argument, dass man sagt, okay, das ist immer eins, wo man dann drüber diskutieren muss? Das Erste, was mir kommt, wäre sowas wie Elektrosmog
Nee.
oder sowas, aber das Thema ist wahrscheinlich auch
Nee.
überhaupt nicht da, oder?
Also die Gemeinden haben ja durch die Verantwortung, die sie jetzt bekommen haben, allein, dass sie die Wärmeplanung jetzt selber machen müssen und sich letztendlich auch für die Energie selber stark machen müssen, haben die ein großes Interesse. Aber die Möglichkeiten sind halt unterschiedlich. Und so kann man der einen Kommune mit diesem Projekt eben helfen. Die anderen sind vielleicht da schon weiter. Aber im Grunde, wann hatten wir die Regionalkonferenz? Februar letzten Jahres, nicht? Oder? Ja, genau. Da hat man eine Regionalkonferenz mit Landräten, mit Bürgermeistern zur kommunalen Wärmeplanung mal aufgesetzt und haben da mit vielen Kommunen auch sprechen können und haben da festgestellt, dass die schon unterwegs sind diesbezüglich, aber auch Hilfe brauchen. Und von daher passt das ganz gut zusammen.
Ich hatte vor kurzem mal diesen Hinweis oder diese Idee gelesen, das war, glaube ich, bei LinkedIn vom Kollegen, dass ja, ich glaube, es sind ja nicht nur bei Esser Netz wahnsinnig viele Phantomprozesse da im Laufen, sondern bundesweit sind das ja, ich weiß nicht, ich habe die Zahl vergessen, waren das über 100 Gigawatt oder sowas, die da angefragt sind? Also unfassbar große Zahlen. Und die Idee war tatsächlich, dass man sagt, okay, man kann ja einfach dafür einen kleinen Obolus verlangen, dass man sagt, okay, pro MW muss man da schon mal auf jeden Fall, keine Ahnung, 5.000 Euro auf den Tisch legen. Dann wird ja womöglich der ein oder andere nicht mehr alles beantragen. Oder gibt es da, oder gibt es eine andere Idee bei Esser Netz, dass sie sagen, Mensch, so kann man da wieder Herr der Lage werden, dass man da nicht gefühlt so viele Phantomanträge bearbeiten muss?
Das diskutieren wir auch. Die Problematik ist nur, dass ein großer Konzern sich davon nicht scheut oder daran stört. Die bezahlen das.
Ja.
Da werden kleinere im Bunde ausgeschlossen. Und diese Diskriminierungsthematik, die ist natürlich, die schwingt da mit. Diskriminiere ich dadurch? Ja, nein. Aber irgendwas in der Art muss man schon machen. Davon sind wir überzeugt und auch im engen Austausch mit Esser Netz. Also wenn wir da eine gute Idee hätten, würden wir die auch platzieren.
Man könnte ja auch sagen, bei Umsetzung gibt es das Geld wieder. Also das ist dann
Ja,
praktisch wie so
ja.
eine Geldanlage, die man dafür eine gewisse
Ja,
Zeit
ja,
tätigen
ja.
muss. Okay. Wie wollt ihr den Speicher später betreiben? Habt ihr da schon eine Idee? Und da schiele ich so ein bisschen auf Hauke, dass er womöglich schon irgendwie eine Idee hat, weil wir haben ja den Frank Günther hier gehabt, der sagt, nee, ich habe ja eigentlich keinen Speicher, ich habe ja ein Batteriekraftwerk. Das heißt, ich mache ja Regelenergiebereitstellung, mache womöglich noch ein bisschen Intraday, aber jetzt hier diesen klassischen Betrieb, dass man tagsüber Überschüsse einspeichert, die man nachts wieder auslagert, das hat er gar nicht im Visier. Wie ist das bei euch? Was habt ihr da jetzt euch geplant?
Also bei dem, also einmal vorweg, das Projekt in Brunsbüttel wollte ich schon sagen, in Bordesholm ist natürlich sehr besonders und total spannend, weil das ja auch noch eine Funktion innerhalb des Netzes hat bei den Versorgungsbetrieben, dass es also wirklich die Aufgabe hat, physikalisch das Netz zu versorgen, wenn das von außen mal wegbrechen sollte.
Diese Schwarzschaltfähigkeit.
Genau, diese Schwarzschaltfähigkeit, das heißt, das vorgelagerte Netz bricht zusammen und man kann dann mithilfe des Batteriespeichers zumindest die Gemeinde für eine gewisse Zeit versorgen. Das ist etwas, was wir mit unserem Speicher natürlich nicht leisten können, weil das Thema Schwarzschaltfähigkeit, wenn man jetzt in das höher gelagerte Netz guckt, anders organisiert ist. Das wird eigentlich so ein bisschen top-down organisiert, das heißt von Übertragungsnetzebene runtergebrochen und dann werden einzelne Stränge dann im Versorgungsnetz erst wieder zugeschaltet. Und die Kapazitäten, also wir werden ja auf 110 kV-Ebene, also Verteilernetzebene anschließen, die spielen da im Moment noch nicht so diese Rolle. Deshalb konzentriert sich bei uns jetzt der Business Case vor allen Dingen auf den Energiehandel. Das heißt, Geld dadurch verdienen, dass man günstig einkauft und teuer verkauft. Und das zu mehreren Zeitpunkten am Tag, also je nachdem, wie die Preise sich geben, hat man dann günstige Zeiten, wo man Energie einspeichert und später wieder ausspeichert zu höheren Preisen. Dazu kommt, dass es die Systemdienstleistungsmärkte gibt, wie Regelleistungsmarkt, Regelarbeitsmarkt, die im weiteren Verlauf dann immer zu berücksichtigen sind, so dass wir jetzt nicht uns festlegen auf einen bestimmten Anteil über die Betriebsdauer von 10 Jahren oder sowas, sondern wir sagen, wir schauen uns die Energiemärkte an, beziehungsweise wird das am Ende der Energievermarkter, der Direktvermarkter machen, der schaut sich die Energiemärkte an, berücksichtigt Ausschreibungszeiten von Regelleistungsmärkten mit und entscheidet dann fortlaufend, in welchem Markt gebe ich das Asset jetzt rein, um am besten das beste Ergebnis zu erzielen. Und das Ziel ist natürlich auch, dass ich mich mit dem Speicher so verhalte, dass ich das Netz nicht zusätzlich belaste. Erstmal kann man davon ausgehen, die Preise sind günstig. Das heißt, es scheint ein Überangebot von Energie zu geben. Dann speichere ich ein, was erstmal für das System gut ist. Umgekehrt, wenn die Preise hoch sind, ist es ein Verknappungszeichen. Dann ist es gut, wenn ich Energie einspeise. Regelenergie sowieso, die wird nur abgerufen, wenn sie gebraucht wird. Jetzt gibt es natürlich etwas Verzerrungen dadurch, dass wir bundesweite Preise haben und dass wir lokal einspeisen, sodass wir auch das Thema Redispatch, lokale Engpässe an dem Umspannwerk, an dem wir einspeisen, berücksichtigen müssen. Das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher, aber unser Ziel ist, dass wir das alles so zusammenbringen, dass am Ende der Speicher ja, eine gewisse Netzdienlichkeit hat, wenn man das so ausdrücken möchte, und wirtschaftlich gleichzeitig ist.
Ja, aber es ist nicht so, dass ihr vom Netzbetreiber auch, ich sag mal, finanzielle Anreize bekommt. Also da macht ihr das, was notwendig ist. Es ist aber nicht so, es gab ja mal die Enco-Plattform, die wir damals da gesehen haben, wo ja auch nie ein wirtschaftlicher Anreiz daraus entstanden ist, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Das ist kein Case, der da jetzt mit reingeht in diese Betrachtung, oder?
Nee, genau. Also es gibt ja das Konzept Nutzen statt Abschalten, was im ENWG geschaffen wurde im letzten Jahr, glaube ich, was aber für den Batteriespeicher jetzt in der Form nicht attraktiv ist. Ich glaube, das ist zu detailliert, wenn wir das alles ausformulieren jetzt, woran das liegt. Der Netzbetreiber hat jetzt Stand heute darüber hinaus auch keine anderen Maßnahmen, wenn man jetzt mal die ganzen Regelleistungs- und Blindleistungslieferungen und sowas außen vor nimmt. Die liegen aber auch nicht beim Verteilnetzbetreiber, sondern auf höherer Spannungsebene dann, also beim Übertragungsnetzbetreiber. Also kurz gesagt, der Verteilnetzbetreiber hat da jetzt auch keine Instrumente, um uns noch zusätzlich eine Vergütung auszuzahlen, die wir irgendwie mit einkalkulieren können. Was mir jetzt gerade noch einfällt, du hattest eben gerade auch gefragt nach der Überbauung. Das ist natürlich ein Thema, was bei Speichern zusätzlich jetzt attraktiv wird. Bei Überbauungen sprechen wir manchmal von Photovoltaik und Windenergie gemeinsam an einem Umspannwerk anschließen. Wenn wir jetzt von Speichern sprechen, da kann man sagen, wir setzen Speicher mit in Erzeugungsanlagen mit rein. Also man hat einen Windpark und der ist meinetwegen auch häufig von Abschaltungen betroffen. Und ich setze jetzt zwischen Netzverknüpfungspunkt und Windpark einen Batteriespeicher.
Okay.
Das würde die Möglichkeit geben, dass man zum einen den Strom, der abgeschaltet werden würde, bei Netzengpässen zwischenspeichern kann und dass ich ihn später einspeisen kann. Das würde auch bedeuten, dass der Windparkbetreiber oder der Vermarkter den Strom optimiert vermarkten kann. Das heißt, er kann sagen, jetzt habe ich Niedrigpreise, jetzt speise ich lieber nicht ein, sondern speichere es zwischen und habe später höhere Preise und speise dann den Speicher mit aus. Es ist möglich, dass unter bestimmten Voraussetzungen dieser Strom dann auch weiterhin förderfähig bleibt. Und gerade weil wir jetzt ja so ja relativ viele Extreme am Energiemarkt auch sehen und am Strommarkt, ist das ein Thema, was zum einen aus wirtschaftlicher Sicht interessant ist, aber zum anderen auch aus Netzsicht. Also auch der Netzbetreiber hat auch Interesse, dass Spitzen nicht so stark auftreten im Netz. Und das wird, glaube ich, noch spannend, welche Rolle da die Speicher in Zukunft bei Erzeugungsanlagen spielen werden.
Ja, das glaube ich auch. Also da haben wir tatsächlich auch mit dem Frank Günther jetzt noch ein neues Projekt gestartet, wo wir mit Studierenden des zweiten Semesters jetzt rein wollen. Er baut ja auch noch eine Freiflächen-Solaranlage bei sich in Bordesholm und noch einen zweiten Speicher hat er jetzt vor. Und da dieses Spiel zu untersuchen, inwiefern man dann tatsächlich dieses Verschieben hinbekommt und wie der Speicher da wirtschaftlich ist. Wobei, Stichwort Wirtschaftlichkeit. Ich finde es ja spannend, dass ich nenne mittlerweile Multimarkt, dass man nicht mehr Regelenergiemarkt oder Spotmarkt oder was ich nicht, Intraday-Markt, sondern Multimarkt. Den Begriff habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, den fand ich gut, dass man im Grunde das Best of Everything macht, mehr oder weniger. Wie wirtschaftlich ist so ein Speicher heute? Sprechen wir davon Amortisationszeiten von 2, 3 Jahren? Sind das 10, 12 Jahre oder sind das dann eher doch, keine Ahnung, in Richtung 20 Jahre, wo man sich gar nicht sicher ist, ob er nachher so lange gut funktioniert? Also nur von der Größenordnung her, dass man mal ein Gefühl hat.
Unser Case ist so, Wirtschaftlichkeit in 8 bis 10 Jahren anzusetzen. Und wir denken auch schon, so komisch das klingt, auch danach über ein Repowering nach. Also von der, das ist richtig so. Aber im Groben sind das diese 8 bis 10 Jahre, die wir da veranschlagt haben und darauf auch den Businessplan aufgesetzt haben.
Ja, das finde ich aber spannend, Stefan. Was heißt denn Repowering bei Batterien? Weil eigentlich ist doch die Idee zum Beispiel, dass man aus Fahrzeugen sie dann in Anführungszeichen stationär weiter nutzt. Was macht man denn beim stationären Batteriespeicher beim Repowering? Weil da ist es doch eigentlich wurscht, wie viel Fläche man in Anführungszeichen nutzt oder für sie.
Ja, ich habe das bewusst angesprochen, dass wir im Grunde auch schon den übernächsten Schritt denken. Also wir wollen sie erstmal errichten und auch betreiben. Aber dass wir im Grunde das Thema weiterspinnen. Also die Frage ist ja, wie entwickeln sich die Batterien überhaupt? Auch bleibt das auf der Lithium-Ionen-Basis bestehen? Werden es Feststoffbatterien, wie auch immer? Also, aber dass wir im Grunde schon drüber nachdenken, über diese 10 Jahre hinaus und wenn es sich ergibt, würden wir natürlich weiter betreiben, aber auch letztendlich so rechnen, dass wir nach 10 Jahren da einen Neuaufsatz starten würden. Das sind die Überlegungen und einfach.
Okay. Spannend, weil ich muss mich versuchen zu erinnern, was Frank gesagt hatte, wie lange die Batterien bei ihm halten, weil er ist ja jemand, der hat jetzt ja schon 7 Jahre Betriebserfahrung und er hatte tatsächlich noch relativ wenig, also Erschwächungserscheinung. Also er war tatsächlich noch sehr zufrieden mit dem, was er da hatte.
Das ist kein Abgesang auf die noch nicht erstellten Batterien. Gott bewahre. Was ich nur sagen wollte, ist, also wenn die 10, 15, wenn die Erkenntnis ist, dass die 10, 15, 20 Jahre halten, werden wir die auch so betreiben. Ich wollte damit nur sagen, dass wir diesen, vielleicht mal einen Schritt zurück, die Mittelständler, von denen ich eben sprach, die mittelständische Energieerzeugung will in die Systemdienstleistung einsteigen und das machen wir damit auch. Und um einfach nicht nur den Willen zu bekunden, sondern auch es auch zu tun, denken wir darüber nach, wie diese Thematik weitergeht. Und eben nicht nur, man sagt ja sonst schnell 8 bis 10 Jahre, dann könnte danach alles vorbei sein. Nein, wir wollen uns im Netz etablieren. Und ganz klar, wenn die Batterien 20 Jahre halten, dann lassen wir die 20 Jahre auch entsprechend am Netz. Aber die Überlegung halt, wie wir mit dieser neuen, für uns neuen Komponente im Markt umgehen, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, dass wir auch den übernächsten Schritt denken.
Ja, finde ich sympathisch, dass man da langfristig denkt und nicht nur kurzfristig. Und langfristig, was glaubt ihr? Habt ihr ja drei Projekte in verschiedenen Stadien. Das eine ist gut unterwegs, das zweite, da habt ihr den Standort schon, beim dritten kommt der Standort auch noch irgendwann. Was glaubt ihr, was wollt ihr noch bauen? Sind es die drei? Und andersrum gefragt, was glaubt ihr, was braucht der Markt insgesamt? Weil beim Thema Regelenergie bin ich der Meinung, dass wahrscheinlich die Batteriespeicher, die wir jetzt schon haben, wenn die alle da eingesetzt werden würden, der Markt schon bedient wäre, in Anführungszeichen. Weil da sind ja keine, weiß nicht, 100 GW ausgeschrieben, sondern sind ja immer nur wenige Gigawatt, die da nachgefragt werden.
Ist ja so, wie Hauke eben schon sagte, oder anders. Wir starten jetzt erstmal mit diesen drei Batteriespeichern. Wenn wir damit Erfahrungen haben, macht es ja auch Sinn, dann Batterien in die Windparks zu bauen, wie Hauke gerade sagte. Und dass wir im Grunde dieses Thema Spitzenkappung, Regelenergie, Day Ahead, mit dem Vorteil, dass wir die ANE, also hier unsere ehemalige Tochtergesellschaft, jetzt Beteiligung ANE im Hause haben, entwickeln wir das mit denen als Direktvermarkter. Und das ist eben der große Vorteil, dass wir da direkt den direkten Draht zu denen haben, um das auch mit denen gemeinsam weiterzuentwickeln. Also die Überlegung ist, erstmal mit denen zu starten und dann zu gucken, wie passt das rein. Wir genießen den engen Dialog und Austausch mit der SA Netz, die ja auch da die ersten Schritte machen, und so können wir auch voneinander lernen, und uns gegenseitig befruchten, was diese Thematik angeht.
Ja, sehr gut. Eine Detailfrage hatte ich noch, Hauke, und zwar die Frage, wenn man den Batteriespeicher nutzt, um sozusagen ihn, ich sag mal, in den Windpark zu integrieren, kann und er auch in der Lage ist, dann zeitversetzt Strom einzuspeisen, der dann als erneuerbarer Strom gewertet wird, kann er zeitgleich noch Regelenergie erbringen oder geht das dann nicht mehr? Oder ist das praktisch dann irgendwie zu entkoppeln? Gibt es da eine einfache Antwort oder ist das schon wieder etwas kompliziert?
Also technisch kann er das. Das auf jeden Fall. Was auf jeden Fall auch technisch geht, ist positive Regelleistung zu erbringen oder Regelarbeit. Das heißt, re positive Regelarbeit heißt, ich speise zusätzlich etwas ins Netz ein. Wo es etwas komplizierter ist, wenn ich sage, ich möchte Primärregelleistung, die ich also in beide Richtungen gleichzeitig anbiete, beziehungsweise bei negativer Regelarbeit, da wird es zumindest dann schwierig, wenn ich meinen Förderanspruch für die Anlage, also für den Windpark oder den Solarpark, der dahinter hängt, aufrechterhalten möchte. Weil der Förderanspruch besteht nur dann, wenn ich sicherstelle, dass zu jedem Zeitpunkt oder dass der Batteriespeicher nur von Grünstrom gespeist wurde, nämlich nur von der Anlage, die auch gefördert wird. Und wenn ich dann zwischendurch durch Regelarbeit Energie aus dem Netz ziehe, dann habe ich in Anführungszeichen Graustrom bezogen, und dieser Strom wäre dann nicht förderfähig. Und wenn ich das erstmal vermischt habe, dann wird es schwierig, das auseinanderzuhalten. Natürlich kann man Messkonzepte und das physikalisch irgendwie trennen, oder zumindest voneinander bilanziell abziehen. Aber es macht es nicht gerade leichter. Und ich glaube, der regulatorische Rahmen wird sich da auch noch ein bisschen weiterentwickeln, also es gibt ja diese Innovationsausschreibung, die es schon ermöglicht, dass man gezielt Anlagen mit Speichern fördern möchte. Also im Wesentlichen sind es Photovoltaikparks oder Freiflächenanlagen mit Speichern. Und da ist es im Moment so vorgesehen, dass positive Regelleistung ohne weitere Probleme erbracht werden kann. Aber ich glaube, da wird es auch noch dahin gehen, dass man sagt, wir öffnen das auch so, dass wir diese Speicher auch besser nutzen können, um das System zu stabilisieren, indem wir Regelarbeit, Regelleistung auch mit anbieten dürfen.
Ja, halte ich auch für sinnvoll, weil ja im Grunde die Ressource da ist, dann kann man sie ja auch in beide Richtungen nutzen. Und ja, es ist festzulegen, wie man denn mit dem Strom umgeht, der aus dem Netz gekommen ist und der dann natürlich nicht noch als Grünstrom vergütet werden darf. Also da kann man sich ja tatsächlich so ein FIFO-Prinzip oder irgendwas sich überlegen, wie man das wieder hinbekommt. Sehr gut. Wir sind ja Schleswig-Holstein tatsächlich das Bundesland, was immer viel ausprobieren muss, weil wir gefühlt schon ein bisschen voran sind im Verhältnis zu einigen anderen Bundesländern, also vor allem beim Thema Windenergie.
Nicht nur
Was,
gefühlt.
ja, was
Nicht
meinst du,
nur
Stefan?
gefühlt. Nicht nur gefühlt.
Das,
Wir
ja.
sind da weiter.
Danke. Ja gut, wobei man darf aber auch nie vergessen, wenn man das Thema Solarenergie anguckt, da sind die Bayern ja auch nicht schlecht. Man sagt ja immer, Mensch, die kommen nicht aus dem Knick und so, aber die sind ja beim Thema Solarenergie pro Kopf auch sehr, sehr gut unterwegs und das finde ich auch fair, dass man das mal sagt, dass sie sich da auch anstrengen und unterwegs sind. Ja, beim Thema Windenergie, das drängen sie sich anders an, also nicht unbedingt in die Richtung, dass sie da viele Anlagen bauen würden oder so. Meine Frage geht aber in die Richtung, wenn wir jetzt mal auf uns gucken, auf unser Bundesland, und wir wollen ja relativ bald CO2-neutral sein und das Thema Energiewende abgeschlossen haben. Was glaubt ihr beide, was sind jetzt in den nächsten Jahren die entscheidenden Schritte, die genommen werden müssen und wo ihr natürlich auch dicht am Puls dran seid an der Politik, die jetzt wichtig sind bei uns?
Das ganze Thema Hemmnisse. Der Vorteil der AG-Netze ist ja auch, dass wir eine Säule haben, politische Interessenvertretung, sowohl in Berlin als auch in Kiel. Und die Notwendigkeit der Netzanschlusspflicht für Speicher beispielsweise, also diese Paragraph 8 EEG, das ist zum Beispiel ein Thema, das wollen wir einfach treiben. Das ist auch für die Projektentwickler da, die entsprechenden Sicherheiten gibt, als ein Beispiel. Oder Netzentgeltbefreiung oder Bürokratieabbau etc. Wir müssen das Thema Hemmnisse da sind wir dabei, ganz systematisch angehen, weil das im Grunde diesen Prozess hemmt. Im Moment gibt es so einen gewissen Hype, sind viele daran interessiert, auch dieses Thema zu treiben, deswegen auch dieser Boost an Bewerbungen. Aber in der Umsetzung ist das eben noch sehr, sehr sperrig und schwierig. Und da müssen wir dran arbeiten. Diese projektseitige Umsetzung, wenn man dann die Flächen hat etc., das ist, glaube ich, Hauke, verbessere mich, das ist handelbar. Aber die politischen Rahmenbedingungen hier, Netzanschluss, Bürokratieabbau und Netzentgelte als Beispiel, das muss einfacher werden. Da sind im Moment die Hauptknackpunkte.
Sehr gut. Hauke, möchtest du ergänzen oder hat Stefan da die wesentlichen Punkte erwähnt?
Ja, ich glaube, du hast es eben gerade schon mit den Flächen angesprochen. Wir haben jetzt zumindest, was die Windenergie angeht, ja gerade noch so einen Schwebezustand oder ein nicht vollständig vorhandene Planungsgrundlage. Das heißt, da wird es auch wichtig, dass die Ausweisung von Flächen, auf denen gebaut werden kann oder auf denen explizit gebaut werden kann, möglichst schnell ausgewiesen werden, damit da eine Planungsgrundlage besteht, damit Investitionen getätigt werden können, dass effizient auch Anträge eingehen können bei den Behörden und nicht jeder im Prinzip, oder ich sage mal so, dass die Projektierer auch wissen, wo sie Chancen haben auf Realisierung und nur solche Anträge dann noch eingereicht werden. Und was, glaube ich, auch noch wichtig ist, um auch über den Tellerrand des Strommarktes hinaus zu gucken, ist die Umsetzung der Wärmewende. Und da, glaube ich, haben einige Gemeinden, Kommunen noch etwas vor der Brust, dass sie, wenn sie Wärmekonzepte haben, die umsetzen, beziehungsweise dass die Kommunen auch Wärmekonzepte erstellen. Und da ist, glaube ich, noch vieles zu tun, weil gerade die kleineren Kommunen, die dann auch viel, viel, viel weniger Expertise in den eigenen Reihen haben und darauf angewiesen sind, vom Amt etwas zu kriegen oder von externen Dienstleistern, die natürlich die Herausforderung haben, da Konzepte oder Ideen, die entwickelt wurden, dann auch tatsächlich zu realisieren und zu entscheiden, was sind jetzt die richtigen Wege, wie gewährleisten wir, dass das Wärmenetz erneuerbar gespeist wird, wie entscheiden wir, wo wir das Wärmenetz ausbauen, ob wir ein Wärmenetz bauen. Und da ist, glaube ich, noch einiges zu tun, damit wir diesen wichtigen Bereich dekarbonisieren. Und man könnte jetzt auch noch über den Bereich Elektromobilität sprechen. Auch da ist es sehr wünschenswert, dass es da eine übergeordnete Strategie auf Landesseite gibt, wie man Ladeinfrastruktur plant, wie man da auch mit den Verteilnetzbetreibern das Ganze denkt, damit durch zunehmende Elektromobilität die drohenden Probleme im Netz ausgeschlossen werden können oder verhindert werden können. Und ich glaube, das sind auch Baustellen, die im Moment ein bisschen unter dem Radar laufen, aber die auf jeden Fall mit anzugehen sind, um zur Klimaneutralität zu kommen.
Ja. Sehr schöner
Und vielleicht noch
Rundumschlag,
ein Ergänzung.
Hauke. Ja, Stefan?
Vielleicht noch ein ergänzender Punkt, ja, was wir eben nur gestriffen haben. Wir bauen ja den Batteriespeicher, eben schon gesagt, um dieses Thema Systemdienstleistung auch für den Mittelstand im Grunde auch zu reklamieren. Und diese Netzdienlichkeit, die wollen wir natürlich auch honoriert haben. Das hilft, glaube ich, allen, dass man auf der einen Seite gezielt dort baut, wo die Speicher gebraucht werden, dass man auf der anderen Seite aber auch den Mittelständlern diese Netzdienlichkeit, da gibt es ja eine Netznützigkeit und Nützlichkeit, dass man da im Grunde klar ist, was das am Ende des Tages bedeutet für das System, für das Netz und letztendlich auch für den Betreiber der Batteriespeicheranlage, dass man da auch wiederum Planungssicherheit hat. Also das ist für uns auch ein wichtiger Punkt, der mitschwingt, in Ergänzung zu dem, was Hauke eben gesagt hat.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Hauke, du hast ja auch vom Thema Fernwärme, ich sag mal, Transformationswegen gesprochen und vom Thema Elektromobilität. Inwieweit ist die AG Netz da auch interessiert, damit reinzugehen, weil ja natürlich eure Windkraftanlagen häufig in Regionen stehen, wo ja gerade diese kleineren Kommunen sind, die ja durchaus beim Thema, ich sag mal, Fernwärmewende auch das Thema, ich sag mal, lokalen Strom sehr gut mitnutzen könnten. Ist das was, wo ihr schon drauf rumknubbelt oder sagt ihr, nee, also jetzt machen wir erstmal eine Sache zu Ende hier?
Also hast du vielleicht schon ganz gut zusammengefasst. Also das eine ist wollen, das andere ist können. Also es ist natürlich naheliegend, dass die Erzeugungsanlagen, die Gesellschafter der AG Netz, das sind ja alles Unternehmen, die vor Ort präsent sind, die in den Kommunen aktiv sind, die teilweise Gemeindevertreter sind, die in den, na, ich will es gar nicht ausführen, aber die einfach sehr verbunden sind auch mit den Gemeinden, und die auch ein gewisses Interesse haben, dass diese Erzeugungskapazitäten genutzt wurden, um Mehrwerte in der Gemeinde zu schaffen. Und das heißt auch, dass wenn jetzt eine Stromerzeugungsanlage eine Rolle spielen kann bei einem Nahwärmenetz, dass so etwas mit berücksichtigt werden kann. Wenn es darum geht, wer leistet das Ganze, wer projektiert das oder wer setzt es um? Da möchten wir gerne unterstützen und auch unser Netzwerk anbieten, sei es jetzt zu den Anlagenherstellern oder zu anderen Kommunen. Das andere ist die Frage der Kapazitäten, die wir haben und auch der Fachexpertise. Mit dem, was wir im Moment haben, können wir jetzt nicht breite Dienstleistungen anbieten, dass wir alle Gemeinden ein Angebot unterbreiten und sagen, wir machen das von A bis Z für euch, aber wir sind Ansprechpartner da. Du hattest jetzt, glaube ich, vor ein paar Wochen ja auch einen Podcast zu dem Thema Nahwärmenetze oder Nahwärmekonzepte. Und das sind ja zum Beispiel Partner, mit denen man dann so etwas gemeinsam gestalten kann. Ne?
Ja, du meinst Martin Lass, der das in Getthoff zum Beispiel macht.
Genau,
Und
ja.
das sind ja häufig die Akteure, die sowas voranbringen. Und nicht nur um einen Namen zu nennen, der Dirk Nissen zum Beispiel macht das ja auch in Nordhack steht, dass der einfach gesagt, okay, ich habe die Biogasanlage, ich habe die Wärme, jetzt lege ich los. Und tatsächlich hängt das im Augenblick häufig deswegen noch an den Biogasanlagen, weil die ja die Wärme sowieso haben. Bei den Windkraftanlagen wird das aber nach meiner Einschätzung auch bald das Thema sein, dass man entweder über den Pfad, dass man direkt darauf Strom macht, oder halt, es gibt doch eine Elektrolyseanlage, wo dann auf einmal Abwärme entsteht, die dann auch wiederum genutzt werden kann, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Und ich möchte das Fass auch nicht mehr aufmachen, dass wir da das auch noch drüber sprechen. Ihr habt ja euch für das Thema Batteriespeicher entschieden. Das ist auch gut so. Erstmal. Wobei ich nichts gegen Elektrolyse
Absolut.
sagen wollte. Punkt.
Der Punkt ist insofern wichtig. Die Frage ist ja immer, wer weiß was von wem. Und deswegen ist auch dein Podcast hier so wertvoll, dass du eben im Grunde die unterschiedlichen Bereiche ansprichst und dass dann im Grunde der Einzelne sagt, dieses oder jenes fehlt mir noch in meinem Gesamtpuzzle. Das war auch Sinn und Zweck unserer Regionalkonferenz, die wir da im Februar letzten Jahres hatten, wo wir eben die Kommunen, die Projektierer, die Betreiber zusammengeholt haben. Und wir müssen uns gemeinsam dieser Thematik nähern. So wie Hauke richtig sagt, das zu projektieren, was der Wunsch einiger Kommunen ist, das können wir gar nicht mit unserem kleinen Team hier. Das wäre auch falsch. Aber wir können im Grunde das Netzwerk hinstellen, wir können die Projektierer zu den Kommunen bringen und wir können im Grunde die Betreiber oder auch die, die eine Biogasanlage haben, eine Windparkanlage haben, zusammenbringen, dass sie das eben gemeinsam machen. Also von daher ist das alles, ist das wichtig, darüber zu sprechen und diese Vielfalt im Grunde so zu ordnen, dass das nachher schönes Puzzle wird.
Sehr gut. Liegt euch noch was auf dem Herzen? Oder andersrum gefragt, ich stelle mal gerne am Ende gerne die Frage, was hättet ihr euch selbst gern noch gefragt, weil ihr das noch loswerden wolltet? Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, da habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, endlich diese tolle Neuigkeit abladen zu können und es gab nicht die passende Frage? Oder sagt ihr, nee, passt soweit, ich habe soweit alles erzählt. Hauke grinst schon. Was heißt das Grinsen, Hauke? Das können die Hörer nicht sehen oder hören.
Ich grinse nur, weil ich das eine interessante Frage finde, aber keine Antwort darauf habe.
Was ich dich immer schon mal fragen wollte, Klaus, ist, würdest du zur Inbetriebnahme unseres ersten Batteriespeichers kommen?
Ja klar, also
Bist du herzlich eingeladen?
Dankeschön. Hast du schon ein Datum, Stefan, das ist mir schon blockiert im Kalender oder
Nein,
im Jahr ist es zumindest.
leider noch nicht, aber die Tatsache, dass du jetzt schon zugesagt hast, das ist Antrieb genug.
Gut. Herrlich. Aber wie sieht euer Zeitplan aus? Ich habe kein Gefühl, ist das noch irgendwie in diesem Jahr möglich? Ist das 2026 oder was peilt ihr da an?
Nein, also das wird wahrscheinlich, das wird 27.
Okay.
Der Punkt ist eben, dass wir sprachen eben über die Phantomreservierung, über die Überlastung, auch was die Planung und Abwicklung angeht. Wir sind da eng dran, aber wir sind auch da fremdbestimmt, das muss man ganz klar sagen. Also es würde wirklich wunderbar sein, wenn wir so Mitte 27 unseren ersten Speicher in Betrieb nehmen könnten, was sehr optimistisch ist. Aber das wäre gut und wichtig und auch um daran im Grunde sich der Systemdienstleistung weiter zu nähern und dann die weiteren so in einem Jahr, ein Vierteljahr Abstand dahinter. Das ist so die optimistische Planung.
Okay, aber schon lang die Zeit. Also, das heißt, der Engpass ist bei Esser Netz oder sind tatsächlich die Lieferzeiten von den Batterien im Augenblick auch irgendwie viele Monate oder wie ist da die Lage?
Ja, das ist das Thema Netzanschluss. Wir müssen für den zweiten Batteriespeicher müssen wir ein Umspannwerk bauen. Auch da sind
Bravo.
wir fremdbestimmt. Wir müssen sehen, dass wir das Projekt managementmäßig eng hintereinander bekommen, sind aber trotzdem von anderen abhängig. Und ich glaube aber, dass wir den Vorteil haben, dass wir eben sehr konkret sind, dass wir sowohl was die Standorte dann angeht, also bei dem dritten sind wir kurz davor. Und das wird wiederum auch die Serviceunternehmen beispielsweise und auch die Hersteller motivieren, uns da auch die Bühne zu bereiten. Von daher bin ich da von Hause aus ganz optimistisch, wie meine Kollegen auch, dass wir das gut und einigermaßen im Rahmen oder gut im Rahmen hinbekommen.
Sehr gut. Wunderbar, dann sage ich vielen Dank bei euch beiden. Vielen Dank für die Auskunftsbereitschaft. Vielen Dank fürs angenehme Interview. Und ich drücke euch die Daumen, dass die Zeitpläne eingehalten werden und dass Esser Netz euch, ich hätte fast gesagt, mit Priorität behandelt. Das machen sie natürlich nicht, weil sie ja alle gut behandeln. Aber natürlich womöglich ein Projekt, wo sicher ist, dass es wirklich umgesetzt wird, dann auch nicht irgendwie hinten anstellen oder so. Danke.
Ja, wir danken dir, Klaus. Das war ein angenehmes Gespräch.
Vielen Dank, Klaus.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.